The Earth system scientists and climate scientists are getting seriously nervous. Now seeing that the planet is actually in a situation where we underestimated risks. Abrupt changes are occurring in a way that is way beyond the realistic expectations in science.
Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörende des Scientist for Future Podcast zu einer neuen Episode. Heute geht's um Kippelemente bzw. Tipping Points im Klimasystem. Dazu gehören so Sachen wie der Golfstromkollaps, die Permafrost-Methanbombe oder auch das Absterben des Regenwalds. Ich bin mir sicher, Dinge, über die viele schon mal was gelesen haben und passt doch zeitlich, denn jüngst ist der Global Tipping Points Report erschienen. Und was da drin steht und was wir daraus lernen können für die Kippelemente, darüber werden wir heute sprechen. Nicht nur darüber, sondern auch über soziale Kippelemente und was die eventuell mit Klimakippelementen zu tun haben. Und dafür haben wir einen fantastischen Experten, den Jonathan Donges vom PIC, das ist das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Jonathan ist stellvertretender Leiter der Earth Resilience Science Unit und er leitet das Forschungsthema zur integrierten Modellierung von Mensch-Erde-System und zur Analyse der Resilienz des Erdsystems. Seine eigene Forschungsarbeit konzentriert sich dabei auf die Dynamik sozioökologischer Systeme im planetaren Maßstab, als auch klimatologische, klimatische und gesellschaftliche Kipppunkte. Dazu gehört deren Dynamik, deren Wechselwirkung und auch, wie man beispielsweise dekarbonisieren kann und welche Dynamiken dort eine Rolle spielen. Nachhaltigkeitstransformation ist ein Stichwort und wie die Dynamik von Gesellschaft, Umwelt und komplexen Netzwerken besser verstanden werden kann. Er ist also wirklich ein Erdsystemexperte, ein Tipping-Point-Experte, wie man sich nur wünschen kann. Und an meiner Seite die Paula Reichelt, die der ein oder andere auch schon kennt hier vom Podcast, als meine Co-Moderatorin. Paula wird sich gleich vorstellen und die erste Frage stellen. Und damit auch herzlich willkommen dir, Paula.
Ja, also UFZ, für alle, die es nicht kennen, ist das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und meine Aufgabe ist dort, die Auswirkungen von Umweltfaktoren auf Kinder- und Jugendgesundheit zu erforschen. Aber darum geht es heute nicht, sondern wie Carsten ja schon gesagt hat, geht es heute um Kippelemente im Klimasystem. Und da würde ich auch direkt mit der ersten Frage einsteigen. Jonathan, was sind denn eigentlich Kippelemente oder Tipping Points? Und gibt es eigentlich eine genaue Definition dafür?
Ja, klar. Also es gibt eine klare Definition, obwohl das natürlich ein Thema ist, weil es auch in der Öffentlichkeit immer wieder gerne rezipiert wird und diskutiert wird. Gibt es da tatsächlich auch unterschiedliche Dinge, die so kursieren. Deshalb ist es da besonders wichtig, ein bisschen genauer zu sein. Also für uns, wir definieren das so, dass ein Kippelement ist ein Teil des Klimasystems oder Erdsystems im weiteren Sinne. Also wenn man jetzt auch den Kohlenstoffkreislauf mitdenkt und andere biogeochemische Prozesse zum Beispiel, dann entsprechen wir halt auch von Erdsystemkipppunkten. Klimakipppunkt ist eher dann vor allem auf das physikalische Klimasystem bezogen und vielleicht noch die Ökologie. Das ist so ein bisschen ein semantischer Unterschied. Also und bei beiden ist es aber so, dass wir sagen, ein Kippelement ist eben ein Teil des Erdsystems, des Klimasystems, das die unter zunehmenden menschlichen Störungen einen großen Übergang in einen anderen Zustand durchlaufen kann. Ja, und dieser Übergang passiert eben, wenn die Störung, das Forcing eine bestimmte kritische Schwelle überschreitet und die getrieben ist diese Veränderung, diese große Veränderung durch positive Rückkopplungsprozesse. Das ist ganz wichtig. Also die positive Rückkopplungsprozesse, wo sozusagen kleine Veränderungen im System wieder auf sich selbst zurückwirken durch verschiedene Prozesse und damit die initiale Veränderung verstärken, sodass das System dann eben von dem einen stabilen Zustand, in dem es vorher war, also zum Beispiel ein intakter Regenwald im Amazonas, zu einem anderen Zustand wie einem eher savannenartigen System übergeht. Und diese Veränderung kann dann durch diese positiven Rückkopplungsprozesse die Eigenschaft haben, dass sie irreversibel ist teilweise, ne? Dass sie halt auch, wenn die initiale Störung vielleicht wieder schwächer wird, dass die Veränderung trotzdem weitergeht. Und genau, diese Veränderungen können eben sehr schnell passieren bei manchen Systemen, wie jetzt Ökosystemen, aber sie können auch sehr, sehr lange dauern, ne? Wie bei dem Ozean oder den Eisschilden. Da muss man also ganz genau auch schauen, welche Zeitskalen sind eigentlich involviert, welches System haben wir da eigentlich vor uns.
Also zu Deutsch, es gibt keinen Weg zurück, sozusagen. So ganz plakativ, kann man das so sagen?
Genau, so ein Bild, was ich mal immer ganz gern benutze, ist das von einem, so einem rohen Ei, was an der Tischkante liegt, und das ist dann der Kipppunkt. Wenn das System nah an der an der Tischkante sozusagen liegt, dann ist es in einem kritischen Zustand, nah an einer kritischen Schwelle, und wenn ich es dann anstupse, dann kann es vom Tisch fallen mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit und zerbricht dann. Das ist eben eine relativ abrupte und irreversible Veränderung. Das ist so ein ganz einfaches Bild, was da passiert.
Ja, das ist spannend, diese Irreversibilität. Das ist, glaube ich, der Punkt, der immer so ein bisschen in dem, was ich mitbekomme, als jemand, der jetzt nicht direkt dran forscht, so diskutiert wird. Ist der Prozess, der jetzt gemeinhin als Tipping Point, Kippelement bekannt ist, tatsächlich irreversibel? Und gerade diesen Golfstrom, den ich angeteasert hatte, der ja eigentlich die atlantische Overturning oder Umweltzirkulation ist, die sozusagen sich verlangsamt und damit den kritischen Schwellwert erreichen kann, die ist ja eine, die tatsächlich so ein bisschen debattiert scheint, wo sich so die Expertenwelt auch so ein bisschen immer noch uneins zu sein scheint. Ist es reversibel? Ist es tatsächlich irreversibel? Wie ist deine Meinung zu dieser Amok? Ist ja auch einer scheinbar der kritischsten Tipping Points.
Ja, genau. Es ist eben, kann man das erzähle ich vielleicht auch noch mal kurz vorab. Die Amok ist ja die Wärmepumpe Europas, kann man sagen. Also transportiert unheimlich viel Wärmeenergie aus den Tropen, aus dem tropischen Atlantik in Richtung Norden und führt damit dazu, dass wir eben ein relativ mildes Klima in Europa haben. Also nur, dass wir so viel Landwirtschaft in Europa betreiben können, dass wir hier so eine hohe Bevölkerungsdichte haben im Vergleich zu anderen Regionen, die auf demselben Breitengrad liegen. Also denken wir mal an Nordkanada, Sibirien und so. Das geht halt nur, weil wir diese Wärmepumpe haben. Die Amok ist diese Wärmepumpe und die ist daher halt sehr wichtig für uns in Europa. Und ein Zusammenbruch der Amok kann eben, das zeigen jetzt immer wieder auch ganz, ganz viele aktuelle Paper, wenn sie denn zusammenbricht, dann führt das zu einer regionalen Abkühlung in Europa, besonders auch im Winter. Also wir könnten dann extrem harte, kalte Winter bekommen, und aber auch zu Klimafolgen in anderen Teilen der Welt, Westafrika, die Monsunsysteme dort, die für die Landwirtschaft in der Sahelzone oder so extrem wichtig sind, werden betroffen, auch in Nordamerika das Klima und so weiter, ne? Das heißt, die Amok ist sehr, sehr wichtig und sie hat eben dieses Potenzial, dass kritische Schwellenwerte vorhanden sind, die eben durch die globale Erwärmung getriggert werden können. Und das liegt daran, dass es hier Rückkopplungsprozesse gibt. Ich habe ja gesagt, Kipppunkte hängen immer mit Rückkopplungsprozessen zusammen, die eben Veränderungen verstärken können und zu einem System, also zum Wechsel von einem stabilen Zustand in einen anderen führen können. Und das ist im Fall der Amok eben diese der sogenannte Salzadvektions- oder Salt-Advection-Feedback. Also die Salzadvektionsrückkopplung, das hat damit zu tun, dass eben Salz, der Salzgehalt des Ozeans sozusagen mit der Amok auch selbst transportiert wird vom tropischen Atlantik in den Norden, aber auch wiederum selbst wichtig dafür ist, wie stark die Amok eigentlich ist, weil die sogenannte Tiefenwasserbildung im Nordatlantik, also in so verschiedenen Meeresgebieten südlich von Grönland zum Beispiel, in der Nähe von Island, da sinkt das Wasser dann von der Oberfläche ab in Tiefe an den Boden des Ozeans, 5000 Meter Tiefe, und führt dann zu so einem Sog, der dann wiederum warmes Wasser aus den Tropen nach Norden bringt. Und genau, das ist so der Prozess. Und das ist schon verstanden, dass es diesen Prozess gibt. Es gibt Modelle verschiedener Komplexitätsstufen, die mit denen das untersucht wird, auch empirische Daten. Und das Disagreement liegt so ein bisschen darin, dass eben die Modelle natürlich nicht alle genau dasselbe zeigen. Es gibt schon viele Modelle, wirklich auch bis hin zu den ganz komplexen, vollgekoppelten Erdsystemmodellen der letzten Generationen, die Amok-Kipppunkte zeigen. Es gibt aber auch immer welche, die es nicht zeigen oder erst bei sehr hohen globalen Erwärmungslevels zum Beispiel. Und die Beobachtungsdaten zeigen eben auch, dass es eine Abschwächung der Amok gibt, sehr wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten. Also dass das sozusagen, das System scheint schon auf dem Weg, zumindest näher an einen Kipppunkt ranzukommen. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass man die Stärke der Amok misst. Da gibt es so Beobachtungsarrays von im Prinzip Tauchrobotern, die automatisch immer wieder, also alle paar Tage, die ganze Tiefe des Ozeans sozusagen durchlaufen und dann Messungen machen von eben, also Strömungsgeschwindigkeit, Salzgehalt, Sauerstoffgehalt, Temperatur und so weiter. Und dann tauchen die wieder auf und schicken dann die Ergebnisse an Satelliten. Und diese Arrays hat man eben seit 20, 30 Jahren erst. Aber da zeigt sich eine Abschwächung. Es gibt auch die sogenannten Early Warning Signals, also Frühwarnsignale für sich nähernde Kipppunkte. Ne? Das heißt, dass man kann so ein bisschen sehen, dass das System, also die Systeme haben die Eigenschaft, wenn sie nah an einen Kipppunkt kommen, dass sie typischerweise anfangen, so ein bisschen Instabilität schon zu zeigen. Sie fangen an, rumzuzappeln. Das zeigt sich dann in einer höheren Variabilität. Ne? Also man sieht eine höhere Varianz in Temperaturveränderungen zum Beispiel. Man sieht eine höhere zeitliche Autokorrelation, nennen wir das. Also man sieht, dass das System sozusagen ein längeres Erinnerungsvermögen hat, sich länger in längeren Ausschwankungen sozusagen immer bewegt. Und diese Signale sieht man eben in manchen Studien auch schon für die Amok, also im Nordatlantik zum Beispiel. Wenn man Daten analysiert, andere Studien, die anderen Methoden benutzen, zeigen dann manchmal ein bisschen andere Ergebnisse. Also das ist alles noch nicht so konsolidiert. Aber insgesamt, mein Eindruck ist, und das zeigt sich auch in dem Global Tipping Points Report, also in dem letzten großen Synthesebericht, den wir dazu erstellt haben mit vielen Kollegen, dass die Evidenz schon in die Richtung geht, dass es Kipppunkte in der Amok gibt und dass wir mit der globalen Erwärmung auf jeden Fall das Risiko vergrößern, dass die Amok sich weiter abschwächt in der Zukunft oder sogar irgendwann kollabiert.
Ich würde ganz gerne nochmal anschließen an der Stelle, bietet sich hier perfekt an, und auf die Auswirkungen für Europa eingehen. Denn da gab es letztes Jahr diese Studie, der ein oder andere kennt die, Van Westen et al. Das war so eine relativ idealisierte Simulation, die keine menschengemachten zusätzlichen Treibhausgase drin hatte und diese extrem starke Abkühlung halt über Europa gezeigt hat. Gleichzeitig alle Simulationen, die Treibhausgase drin haben, diese krassen, drastischen Temperatur rückgängig zeigen. Also wir reden hier in dem Paper von minus 20 Grad in nicht nur Island, Irland, England und Skandinavien, sondern teilweise auch bei uns, wo alle anderen Paper, die ich dazu kenne, eher bei Kollaps dieser Amok-Richtung vielleicht etwas kühlere Winter gehen, aber die Sommer nach wie vor einfach nur heißer werden. Also zumindest Deutschland, Frankreich und alles südlich davon betreffend. Wie ist da deine Expertensicht und was ist da vielleicht kommunikativ nicht ganz optimal gelaufen?
Na, ich glaube, dieses Paper von Van Westen auch andere Paper, die so ein bisschen auch aus dieser Gruppe kommen, die sind ja mit einem bestimmten Modell gemacht worden, mit dem Community Earth System Model, CESM, was ein sehr, sehr gutes Modell ist. Also das ist ein von NCAR, also in der großen nationalen Klimaforschungsorganisation in den USA, entwickelt. Und das ist aber eben nur ein bestimmtes Modell. Und wir müssen, um robuste Ergebnisse wirklich zu erhalten und auch zu kommunizieren, müssen wir eigentlich immer auf eine größere Anzahl von Modellen gucken. Das macht der IPCC ja auch. Ne? Also der IPCC beruht ja seine Ergebnisse der Weltklimarat immer auf dem sogenannten Community oder Coupled Climate Model Intercomparison Project, also CMIP. Und das ist jetzt gerade in seiner siebten Phase. Also es werden eben systematische Experimente gemacht mit verschiedenen Modellen, um eben zu gucken, okay, wie reagiert das Erdsystem in verschiedenen Aspekten auf die menschliche Störung durch Treibhausgasemissionen, durch Landnutzungsänderungen. Und wir sind mit dem TIPMIP-Projekt, also Tipping Points Model Intercomparison Project, was wir am PIC leiten, sind wir Teil von diesem CMIP-7-Effort. Und versuchen jetzt eben genau so solche Experimente, wie Van Westen et al. Das gemacht haben, in einem großen Stil zu machen mit ganz vielen Modellen parallel. Also wir haben ein harmonisiertes Protokoll für Simulationen. Also wir haben Experimente designt, die eben relevante Unsicherheiten auch abdecken lassen jetzt mehrere Modelle, also es sind also 10, 20, 30 Modelle teilweise, je nachdem, welches Kippelement wir uns angucken, laufen und analysieren dann die Ergebnisse. Und das ist gerade eine Anstrengung, die läuft gerade. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr und dann 2027 quasi rechtzeitig für den nächsten IPCC-Report da auch relevante Ergebnisse haben. Aber das ist im Grunde, das sind die Ergebnisse, das sind eigentlich die Art von Analysen, die man braucht, um da robustere Ergebnisse zu haben. Und da erwarte ich dann auch, dass sich allein dadurch solche extremen Veränderungen wahrscheinlich eher am Rand der Verteilung zeigen, ne? Also wenn man sagt, keine Ahnung, in Mitteleuropa würde man jetzt sehr, sehr kalte Winter bekommen, das habe ich, glaube ich, auch nicht, dass das robust ist. Es ist schon, denke ich, in wirklich Island, so Norden von Großbritannien, die Westküste von Norwegen, da sieht man schon auch in verschiedenen Papern relativ starke Auswirkungen, weil die einfach so nah an dieser Wärmepumpe dran sind. In Mitteleuropa zeigt sich wie du auch gesagt hattest, sicherlich eher eine größere Variabilität. Und das ist eben auch eine große Sorge. Das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, dass die AMOC ist eben einfach dadurch, dass sie das Klima im Nordatlantikbereich so stark beeinflusst, auch sehr, sehr wichtig für das Regime von Extremereignissen, was wir halt haben in Europa. Und das wird schon erwartet, dass sich das sehr, sehr stark ändert und vielleicht, dass wir einfach noch stärkere, wenn wir stärkere Variabilität bekommen zwischen Sommer und Winter, dann haben wir auch wahrscheinlich stärkere Extremereignisse. Und es wird, manche Studien sagen zum Beispiel ja auch, dass dann deutlich stärkere Winterstürme auftreten könnten, weil die Temperaturdifferenzen sich verändern zwischen Norden und Süden und so weiter. Und das ist alles eben bisher erst so fragmentarisch erforscht worden mit einzelnen Modellen, einzelne Studien. Und das müssen wir jetzt im Grunde in den nächsten Jahren versuchen, systematischer zu machen. Mit diesem TIPMIP ist eben ein Teil davon, ne, von dieser Anstrengung.
Okay. Dann mache ich mal weiter. Nachdem wir jetzt relativ lang über die AMOC gesprochen haben, was gibt es denn noch so an Tipping Points und gibt es aus deiner Sicht irgendeinen, der tatsächlich der kritischste ist oder wo du sagst, das ist der wichtigste, auf den fokussiert sich vielleicht auch gerade die meiste Wissenschaft oder die meisten Menschen sind davon betroffen?
Ja, also es gibt, man kann das ja so ganz gut aufteilen, so machen wir das oft in einmal Kippelemente, die mehr so im physikalisch klimatischen Bereich sind, dann die mit ökologischen Wechselwirkungen zu tun haben. Man hat also einmal natürlich die AMOC und daneben im Bereich der atmosphärischen ozeanischen Zirkulation gibt es ja noch die teilweise Monsunsysteme, den westafrikanischen Monsun zum Beispiel, beim indischen Monsun, dem ostasiatischen Monsun gibt es immer noch eine Kontroverse. Ist das jetzt, gibt es da wirklich Kipppunkte oder welche Art sind die? Es gibt auch den Subpolarwirbel, also das ist ein Teil dieses Strömungssystems im Nordatlantik, der auch wichtig ist, da sage ich vielleicht gleich nochmal was zu. Also den Subpolarwirbel im Nordatlantik. Dann gibt es die Eisschilde, ne, in Antarktis und Grönland. Da gibt es bei beiden eben Evidenzen, dass die Kipppunkte haben und in der Biosphäre ist eben der Amazonas-Regenwald ist ein Thema, mit dem sich viel beschäftigt wird. Das ist ja auch gerade sehr aktuell, weil die COP gerade jetzt in Belém, also in Brasilien, im Amazonas-Gebiet auch stattfindet. Auch ganz bewusst, also von der brasilianischen Regierung so eingerichtet, weil eben der Amazonas eben so ein kritisches System ist, was durch den Klimawandel so stark beeinflusst wird. Und genau, andere Teile der Biosphäre, die eben unter Verdacht stehen, Kipppunkte zu haben, sind zum Beispiel die borealen Nadelwälder. Sind ja auch große Gebiete der Erde, der Nordhalbkugel, die damit bedeckt sind. Und eben Permafrost wurde ja auch schon angesprochen von euch, die Permafrostgebiete dann eben und auch ja teilweise Systeme, die ein bisschen noch kleiner sind, vielleicht regionaler, aber trotzdem auch dann relevant, wie ja zum Beispiel das tibetische Plateau, das so auch im Meer, so Seegraswiesen zum Beispiel, und auch ganz wichtig natürlich die Korallenriffe und die tropischen Korallenriffe. Und da ist vielleicht, das möchte ich auch nochmal gerne hervorheben, im Sinne von Relevanz und was ist eigentlich gerade besonders kritisch, das haben wir auch im Global Tipping Points Report hervorgehoben, dass sich eben jetzt wirklich gerade in den letzten, sogar in den letzten 2 Jahren nur, seit wir den letzten Global Tipping Points Report geschrieben haben, das war 2023, ne? In diesen 2 Jahren hat sich nochmal die Evidenz deutlich verdichtet, dass eben die tropischen Korallenriffe großflächig, vielleicht nicht ganz überall, aber großflächig auf dem Weg sind, Kipppunkte zu überschreiten, wo sie eben irreversibel degenerieren. Das heißt eben nicht mehr diese bunten, artenreichen Riffe, die für sehr viele Hunderte von Millionen Menschen auf der Welt wichtig sind, ne? Für Fischerei, für Tourismus, für die Biodiversität selbst als Wert an sich, ne? Was ja auch dann für verschiedene, also natürlich menschliche Anwendungen wieder wichtig ist, Medizin, Pharma, irgendwelche Ökosystemdienstleistungen, aber eben auch der Wert der Biodiversität an sich. Das ist also sehr, sehr stark gefährdet aktuell, sodass dann Experten, die wirklich in dem Bereich forschen, die in auch am Report mitgearbeitet haben, schon gesagt haben, okay, das ist das erste System, wo wir sagen würden, da ist der Kipppunkt gerade dabei, überschritten zu werden. Ja, und es gibt, da sind eben hunderte von Millionen Menschen betroffen, deshalb könnte man vielleicht sagen, das ist das, wo wir jetzt am aller, was jetzt wirklich sehr, sehr, wo die Alarmglocken schrillen sollten. Es gibt vielleicht, um das nochmal zu erwähnen, die nochmal auf diesen Subpolarwirbel im Nordatlantik zurückzukommen, das ist tatsächlich ein System, was schon seit langer Zeit unter Verdacht steht, dass es eben Kipppunkte hat. Es ist eben Teil der dieses Strömungssystems im Nordatlantik, das Wärme nach Europa bringt. Ein Kollaps des Nordatlantikwirbels, also eine Abschwächung, hätte ähnliche Auswirkungen wie ein Emmer-Kollaps, aber milder. Also nicht so große Abkühlung im Winter, aber auch Einfluss eben auf Wintertemperaturen, Einfluss auf die Stürme, die eben die Winterstürme in Europa, auch Meeresspiegelanstieg in Teilen der Küsten ist möglich. Und das ist ein System, was möglich, also wo Studien jetzt zeigen, das könnte schon in den nächsten, in den 2030er, 2040er Jahren kollabieren oder auch so intermittent kollabieren. Das ist dabei ganz interessant, das ist ein relativ schnelles System, ne? Also das könnte sich einfach mal ein Jahrzehnt ausschalten, dann wieder angehen und dann sich wieder ausschalten. Also so eine chaotische Variabilität zeigen. Und das wäre natürlich eine Klimaachterbahn, die wir nicht wollen in Europa, weil an sowas kann man sich nur sehr, sehr schlecht anpassen. Also da sollten wir gerade als Europäer auch ein Auge drauf haben, auf diesen Subpolarwirbel.
Okay, ich habe ein paar Nachfragen dazu. Also zu den Korallenriffen, die du angesprochen hast. Ich habe den Global Tipping Points Report so ein bisschen so verstanden, dass das im Prinzip mehr oder weniger ist es schon zu spät. Aber kann man was machen? Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es steht so an manchen Stellen drin, so man kann immer noch versuchen, die Biodiversität aufrechtzuerhalten mit indem man die Fischerei begrenzt oder so. Oder es gibt ja auch immer mal wieder so Experimente mit anpassungsfähigeren Korallen oder so. Ist das, kannst du dazu was sagen oder ist das gar nicht?
Ja, doch. Also das eine ist natürlich die das ist wieder mal eins von vielen natürlich, aber ein Zeichen, dass wirklich jetzt Anstrengungen, um die Treibhausgasemissionen, also den Treiber des ganzen Problems, wirklich möglichst schnell runterzufahren und möglichst schnell, also wir werden ja wahrscheinlich einen Overshoot über 1,5 Grad haben. Das lässt sich eigentlich fast gar nicht mehr verhindern, aber möglichst schnell wieder unterhalb von 1,5 Grad kommen in den nächsten Jahrzehnten. Das wäre das Beste und ist einfach das Allerwichtigste, um die Korallenriffe eben großflächig zu erhalten. Es wird immer irgendwelche Nischen wahrscheinlich geben, wo die überleben
können. Ist das möglich? Also ist das, also hältst du das wirklich für wahrscheinlich, dass wir es schaffen können, wieder irgendwie in die Richtung 1,5 zu kommen irgendwann?
Es ist, glaube ich, das ist ja auch eine große Diskussion wieder für sich. Aber ich denke, wenn der politische Wille massiv da wäre und dann eben auch die entsprechenden irgendwann die entsprechenden Technologien für um eben CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entfernen, da sind. Und wenn das technisch umsetzbar ist, was ja auch noch nicht klar ist, ob das wirklich skalierbar ist, also diese sogenannten negativen Emissionstechnologien, das können ja auch Bio, also es können ja so Nature-Based Solutions sein, also Dinge, dass man eben Wälder aufforstet, Feuchtgebiete wieder vernässt, aber eben auch technische Lösungen. Genau, aber das ist vielleicht dann nochmal eine etwas andere Diskussion. Ich glaube schon, dass es möglich ist, aber es vielleicht politisch nicht umsetzbar, ja. Was die Korallenriffe nochmal speziell angeht, also das haben auch unsere Partner zum Beispiel vom WWF, die auch an dem Report beteiligt waren, immer hervorgehoben. Ich bin da selber kein Experte, aber dass gerade jetzt sollte man eben nicht aufgeben bei den Korallenriffen, sondern sagen, wir müssen unheimlich stark auch jetzt gucken, dass wir die sekundären Treiber dieses Korallensterbens begrenzen. Das heißt eben, Wasserverschmutzung, ne, ist ein großes Problem in Küstengebieten, wo durch Verschmutzung, die aus den Städten kommt, die zu viele Nährstoffe da sind, die dann die Korallenriffe beeinträchtigen, vielleicht doch das Wasser zu trübe wird, weil eben Sedimente von Flüssen ins Meer kommen, weil viele Extremereignisse passieren. Also das sind alles Dinge, die man dann auch durch große Küsten, ja, Restaurationen mit Mangrovenwäldern und so teilweise in den Griff bekommen kann, dass man die Überfischung begrenzt, ne, mit Sprengstoff und so weiter, vielleicht auch den Tourismus teilweise begrenzen, dass da nicht so einfach überall Leute rumtauchen und Sachen kaputt machen. Und das kann dann schon helfen, das ein bisschen einzugrenzen. Das zeigt also einen Aspekt, den ich, glaube ich, auch nochmal hervorheben möchte, generell bei den Kipppunkten, die sind durch verschiedene menschliche Einflüsse ja unter Druck. Nicht nur durch den Klimawandel, sondern eben auch durch Dinge wie Umweltverschmutzung, generell Landnutzungsänderungen, zum Beispiel Entwaldung im Amazonasgebiet ist ein Riesenproblem, auch generell Dinge, die dazu führen, dass die Biodiversität nachlässt und damit die Resilienz der Systeme einfach runtergeht, weil weniger diverse Ökosysteme oft auch weniger widerstandsfähig sind gegen Störungen und dann schneller in einen degradierten Zustand kippen können. Das heißt, wir müssen bei den Kipppunkten nicht immer nur ans Klima denken, sondern eben auch an andere planetare Grenzen. Das ist auch was zunehmend sozusagen in unserer Arbeit immer deutlicher wird und wo wir dann auch versuchen, auch in der Arbeit mit dem TIPMIP-Projekt wirklich diese sekundären Treiber auch mitzudenken und damit eben Kipppunkte und diesen Rahmen der planetaren Grenzen auch mehr zusammenzubringen.
Okay. Und eine Frage, eine Nachfrage habe ich noch, vielleicht auch für unsere Hörer, die sich jetzt nicht mit allen Sachen so super auskennen. Was hat denn mit den Monsunsystemen auf sich? Die hast du, glaube ich, auch erwähnt. So was passiert da? Was verändert sich und welche Menschen betrifft es vor allem?
Ja, es sind, also Monsunsysteme sind ja unheimlich wichtig für die Landwirtschaft und Wasserversorgung und andere Aspekte in großen Teilen, also für große Teile der Menschheit, ne? Zum Beispiel in gerade in Südostasien und Südasien, in Indien, Südchina und so weiter, aber auch in Westafrika zum Beispiel und sogar in Teilen von Nordamerika, ne? Also so Arizona, so im Südwesten der USA. Es gibt da Monsunsystemeund das bedeutet ja, dass man saisonal eine starke Niederschläge hat und eben in anderen Jahreszeiten eigentlich ein eher trockenes Klima. Und deshalb ist eben dieser Monsun ist der einzige Weg, um da ausreichend Niederschlag zu bekommen, sodass Menschen dort leben können in den großen Zahlen. Also Milliarden von Menschen sind ja davon abhängig.
Eben, das muss man sich überlegen, wie viele Menschen in diesen Bereichen leben. Das ist ja wirklich viel.
Das ist unglaublich. Also es sind wahrscheinlich, man könnte sagen, vielleicht sowas wie ein Viertel, ein Drittel der Menschheit, sage ich jetzt mal ganz grob, ohne der Experte auch wieder zu sein für dieses spezielle Thema, aber sind davon abhängig. Und die Monsunsysteme beruhen, also dass dieser Monsun so funktioniert, beruht eben auch zum Teil auf starken Rückkopplungsprozessen, ne, die mit der Wechselwirkung von Ozean und Atmosphäre zu tun haben und Land, also das wie die sich jeweils unterschiedlich erwärmen, unterschiedlich schnell in den Jahreszeiten, wie eben Feuchtigkeit, Wasserdampf transportiert wird und so weiter. Wolkenbildung spielt da eine Rolle, die Vegetation auf der Landoberfläche, also wie viel Wald es da gibt und all das kann dann dazu führen, dass es eben, also immer da, wo solche starken positiven Rückkopplungsprozesse sind oder Rückkopplungsprozesse, kann es eben auch Kipppunkte geben. Und wie gesagt, gerade der westafrikanische Monsun zum Beispiel steht jetzt zunehmend unter Verdacht, das Potenzial für solche Kipppunkte zu haben. Und was das eben bedeutet, ist, dass der Monsun eben sich zum Beispiel abschwächen kann. Also er, wenn so ein Kipppunkt überschritten wird, dass der Monsun dann ganz ausbleibt oder deutlich schwächer ist oder sich auch regional verschiebt. Also zum Beispiel dann nicht mehr in Regionen auftritt, wo bisher einfach viel Landwirtschaft betrieben wird und viele Menschen daran angepasst sind. Also dass das dann dazu führen kann, dass man eben einen starken Migrationsdruck bekommt. Ne? Also in Teilen von Afrika, gerade in Regionen, wo ohnehin schon sehr viele Konflikte sind, wie in der Sahelzone. Ne? Weil da hat man diese ganzen diversen Länder mit riesigen Konflikten zwischen Terrorgruppen, Landwirte, also eben Bauern und Viehhirten und dann noch verschiedenen politischen Akteuren und Warlords und so. Und das sind eben dann Regionen, die auch noch durch diese Kipp-Elemente besonders gefährdet sind. Das heißt, es ist irgendwie so ein Konflikt-Multiplier, den man da hat. Ne? Und wie gesagt, beim westafrikanischen Monsun ist es, das ist jetzt stärker so in den Fokus gekommen, da hat sich die Evidenz verdichtet. Beim indischen Monsun zum Beispiel ist es immer noch ziemlich unsicher. Da gab es aber dann immer den Verdacht, dass es, dass hier der Kipppunkt zum Beispiel darin bestehen könnte, dass der Monsun einfach weniger vorhersagbar wird, dass er nicht komplett ausbleibt, aber dass er in manchen Jahren dann sehr stark ist, in manchen sehr schwach und auch generell weniger gut vorherzusagen ist. Aber gerade diese Vorhersagbarkeit, dass er eben jedes Jahr kommt, dass die Landwirtschaft sich danach richten kann, dass auch die indischen, also sozusagen der Wetterdienst, hat er ja auch die sehr, sehr wichtige Aufgabe, vorherzusagen. Da arbeiten wir auch mit Kollegen zusammen, von denen dann wann genau der Monsun anfängt, ne? An welchem Tag er anfängt, wann er wieder aufhört. Und wenn diese Vorhersagbarkeit schlechter wird, dann ist das ein echtes Problem. Das heißt, hier haben wir auch die Möglichkeit von Kipppunkten, die nicht einfach nur darin bestehen, dass sich irgendwas anschaltet oder ausschaltet, ne, sondern ein bisschen subtilere Kipppunkte, die dazu führen, dass das System weniger vorhersagbar wird, dass es chaotischer wird, zum Beispiel. Das finde ich auch, also das ist signifikant, ist aber weniger gut zu verstehen, natürlich, aber wissenschaftlich auch sehr interessant, sich sowas genauer anzugucken.
Und ja, ein Stück weit wahrscheinlich auch eine unterschätzte Problematik tatsächlich, weil es so wenig im öffentlichen Bewusstsein ist.
Genau.
Aber bevor wir zu sozialen Tipping Points vielleicht noch kommen, auch von mir noch mal eine Frage, weil ich sie am Anfang angeteasert hatte zu diesem Permafrost. Ich ende eigentlich meine Präsentation immer in dem Verständnis, was ich mittlerweile davon habe, dass das ein wirklich sehr gradueller, langsamer Prozess ist. Das Methan wird zwar ausgestoßen, aber es gibt halt nicht so einen Runaway-Effekt, wo das dann sozusagen außer Kontrolle gerät. Ist das der Wissensstand und dem Global Tipping Point Reports, entnehme ich das ja auch ein bisschen, der bei euch in der Community so Konsens ist bezüglich dieser Permafrost-Methan-Geschichte?
Ja, genau, das nehme ich auch so wahr. Also dass die Kollegen, die dazu jetzt speziell arbeiten, dass sie eben sagen, es gibt eben auch bei dem Permafrost-System, es ist ein sehr komplexes System, ne? Also es ist ja eine Wechselwirkung von Eis, gefrorenem Wasser im Boden, der Geologie da lokal, also wie, genau, welche Boden, welche Sedimentschichten stehen da an, wie ist die Hydrologie, wie ist das lokale Klima, wie ist da die Vegetation? Also es ist ein sehr komplexes Kippelement und eben sehr regional unterschiedlich. Das ist eben genau so, das ist nicht ein System, was so monolithisch kippt, sondern es ist eben wirklich in jeder Region können da kritische Schwellwerte überschritten werden. Und dann sieht es, wenn man das aufaggregiert im globalen Bild oder wenn man sich jetzt eine große Region anschaut, zum Beispiel, was weiß ich, Sibirien, Nordkanada, dann sieht es relativ graduell aus. Aber es stecken eben lokale Regime-Shifts, wird das ja auch oft genannt, dann dahinter. Also das lokal können Kipppunkte überschritten werden und das aggregiert sich dann auf. Es gibt auch aus meiner Sicht, meinem Lesen dieser Literatur jetzt keine überzeugende Evidenz für so eine große Kompostbombeninstabilität, die jetzt wirklich global ist und zu so einem Runaway-Klima, zu einer Runaway-Warming führt. Es gibt aber natürlich eine starke, also gerade auf langen Zeitskalen, eine starke möglicherweise Rückkopplung an die globale Erwärmung. Also wenn der Permafrost, wenn da Methan freigegeben wird, aber vor allem auch eben auch CO2, dann führt das ja zu einer zusätzlichen Erwärmung, auch global. Und das wiederum kann dann ja noch zu mehr Permafrost-Taunen führen und damit diesen Prozess verstärken. Also es gibt sozusagen diesen Effekt hier, dass lokale oder regionale Kippen oder die Regime-Shifts dann zu einer Verstärkung der globalen Erwärmung führen. Und das ist natürlich eine Sache, die die auch ja vielleicht bis 2100 oder im 22. Jahrhundert vielleicht nur zu ein paar Zehntel Grad mehr Erwärmung führt, aber eben langfristig zu einer deutlich ja stärkeren Erwärmung führen kann, wenn es eben dann einfach, wenn der Klimawandel nicht eingegrenzt wird. Das sind Dinge, die auch noch relativ unsicher sind, aber auf jeden Fall im Fokus der Forschung gerade, wie das dann genau aussieht.
Und eine wirklich ganz konkrete Frage, die fällt mir spontan ein, wo wir vorhin auch kurz über die Eisschilde geredet haben. Immer wieder werde ich gefragt, wie viel wird sich der Meeresspiegel, und ich weiß, dass es vielleicht nicht deine Kernexpertise ist, wie viel wird sich der Meeresspiegel erhöhen, wenn wir beispielsweise bei 1,5 stehen bleiben sollten oder auf 2 Grad kommen, wenn wir ganz fern in die Zukunft gucken, also wenn quasi sich dieses Gleichgewicht eingestellt hat, dass wirklich dann das Eis sich an die oder die Eisschmelze an die neue Temperatur angepasst hat. Wie hoch wird der Meeresspiegel steigen? Gibt es da ein Konsensstatement? Und was soll ich da in meinen Talks als eine faire Nummer sozusagen liefern?
Ja, ich glaube, da ist eine gute instruktive Sache ist da immer in die Klimageschichte zu schauen, in das sogenannte Paläoklima, ne, wo wir sehen, wo es relativ gute Rekonstruktionen inzwischen gibt, wie der Erdsystemzustand war, also in verschiedenen Phasen der Erdgeschichte, und dazu zählt ja sowas wie die globale Mitteltemperatur, der CO2-Gehalt, der globale mittlere Meeresspiegel. Und da zeigt sich eben, wenn man auch schon 1,5 oder 2 Grad an Erwärmung oberhalb von diesen vorindustriellen Niveaus, die waren ja das letzte Mal vor mehreren Millionen Jahren im Erdsystem realisiert. Und wenn man sich dann anschaut, müsste man jetzt nochmal genau nachgucken, aber dann hat man oft in der Vergangenheit einen Meeresspiegel gehabt, der so ja vielleicht 3 bis 5 Meter höher war als der heute im globalen Mittelwert. Ne? Das heißt, das ist eine Größenordnung, die glaube ich robust ist. Also es gibt ja auch dann Evidenz, die damit konsistent ist, dass eigentlich heute schon möglicherweise Teile von Grönland in regionale Kipppunkte überschritten haben und auch von der Westantarktis. Und wenn man das alles aufaddiert, also wenn die dann wirklich abschmelzen, tauen und ins Meer fließen, dann kommt man schon auch auf so eine Größenordnung. Also von mehreren Metern Meeresspiegelanstieg, die wir wahrscheinlich heute schon eingegleist haben, committed haben mit der heutigen Erwärmung oder mit der Erwärmung, die wir in den nächsten Jahrzehnten erwarten. Und das ist natürlich nur, wenn die Erwärmung auch bleibt auf dem Level. Weil, wenn die Temperaturen relativ schnell wieder runtergehen würden, also so sogenannte Overshoot-Szenarios eintreten, dann reicht die Zeit gar nicht, um die Eisschilde, dass die dann wirklich kippen. Also die Eisschilde sind so träge, da hat man noch die Chance, das zu verhindern, wenn die Temperaturen dann wieder runtergebracht werden, unterhalb von 1,5 Grad.
Ich habe auch noch, weil es mir auch gerade einfällt und mich auch persönlich sehr interessiert, wie sieht es denn mit unseren Alpen aus und mit unseren Gletschern in Europa? Sind die verloren oder gibt es da eine Chance, dass wir die vielleicht noch behalten dürfen? Und vielleicht im Vergleich dazu, so Himalaya oder so, sieht es da besser aus? Und was bedeutet es für uns Europäer, wenn die Alpgletscher weg sind?
Ja, also die Gletscher sind, man sieht das ja schon heute, und wenn man auf die letzten Jahrzehnte guckt, wie stark die sich zurückziehen in den Alpen, also teilweise wirklich dramatisch, und es gibt ja eigentlich jedes Jahr wieder Meldungen, dass einzelne Gletscher dann auch verschwunden sind, gestorben sind oder auch, wie man sagt, wenn das Eis nicht mehr fließt, sondern nur noch so ein paar Schneefelder übrig bleiben, so ein paar Toteisblöcke irgendwo am Hang, zählt das nicht mehr als Gletscher, und das wird von den Klimaprojektionen her meines Wissens nach, wenn eben oberhalb von 1,5 Grad wird es sehr eng für die meisten Alpengletscher, und im Himalaya sind die Gletscher ja teilweise noch höher, auf einer höheren Meereshöhe, und dadurch ein bisschen resilienter, aber sind eben auch genauso unter Druck, also wie Gletscher eigentlich weltweit, Gebirgsgletscher. Und man muss sich ja da klar machen, dass die natürlich unheimlich, die sind ja ikonisch, also für so ein ja, Selbstverständnis von vielen Regionen oder auch teilweise religiös für das Selbstverständnis der Menschen sehr wichtig. Sie sind eben nicht nur für Wintersport und so gut, sondern eben gerade auch dann für so Dinge wie die Süßwasserversorgung. In ganz vielen Regionen hängt die Landwirtschaft ab von der Gletscherschmelze, die eben im Sommer passiert, also gerade eben im asiatischen Raum, der vom Himalaya abhängt, aber auch in den Alpen ist es eben so, dass zum Beispiel der Rhein und andere Flüsse, wie jetzt die Rhone oder so, die in den Alpen entspringen, die sind auch, für die ist diese Schneeschmelze im Frühjahr sehr, sehr wichtig, um die Hydrologie sozusagen so in dem Rahmen zu halten, wie wir sie heute kennen und an die unsere Infrastruktur angepasst ist. Und wenn eben die Gletscher weg sind und auch nicht mehr signifikant Schnee im Winter fällt, dann werden sich auch diese Flusssysteme massiv verändern. Also eben auch wirklich in Mitteleuropa zum Beispiel.
Dann, again, bevor wir noch kurz die sozialen Tipping Points uns mal zu Gemüte führen, einer, der das beschleunigen könnte, wäre dieses Statement, was wir kürzlich gelesen haben zu den 3 Grad. Das war, vielleicht gebe ich da ein bisschen Hintergrund, von der Deutschen Meteorologischen, der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, die sagen, bis 2050 könnte es sein, dass wir 3 Grad sogar überschritten haben. Und zwar nicht regional, denn dort haben wir die teilweise schon erreicht, sondern global. Und das wäre natürlich eine Zahl, die das, was wir heute haben, nochmal mehr als verdoppelt. Und das in relativ oder fast schon extrem kurzer Zeit. Wo ich ehrlich gesagt nicht ganz realistisch finde, dass das passieren wird. Das ist meine persönliche Meinung, einfach weil sich die Erwärmung quasi so arg beschleunigen müsste, dass schon viel bei der Senkenfunktion von CO2 verloren gehen müsste, was, glaube ich, nur im Extrem in irgendeiner Form realistisch ist. Und es ist wirklich so der obere Rand von den Modellsimulationen, die wir haben, also den Klimamodellsimulationen. Gleichzeitig braucht es da aber eigentlich auch noch mehr Emissionen, also menschengemachte zusätzliche CO2-Emissionen. Und tatsächlich, vielleicht auch das noch als Hintergrund, ist kein Konsensstatement der beiden Vereinigungen. Das ist eher so eine kleinere Gruppe, die das am Ende so, um aufzurütteln, halt publiziert hat. Gab es auch durchaus jede Menge Kritik. Wie siehst du das?
Ja, ich hatte da den Eindruck und auch so die Community, mit der ich zusammenarbeite, auch zu den zum Beispiel im TIPMIP-Projekt oder im CMIP-Kontext, dass es eben auch ein sehr starkes Statement war, was sich eher am oberen, also am äußeren Rand der Wahrscheinlichkeitsverteilung vielleicht bewegt. Vielleicht kann man das nicht komplett ausschließen, sowas, aber ich halte das eigentlich auch für ein bisschen überzogen, obwohl es auch, glaube ich, ja wichtig ist, aufzurütteln, immer wieder, aber dann immer auf der Basis von einer sehr robusten Evidenz. Und ich glaube aber, dass man darf immer nicht vergessen, dass die, also vielleicht 2 Dinge, die ich da nur noch mal kurz erwähnen möchte. Einmal, das ist eben die Klimasensitivität, ne? Also die im Prinzip die Größe, die uns sagt, wie stark die Erde insgesamt als reagiert mit Erwärmung auf zunehmende Treibhausgasemissionen. Das ist die sogenannte Klimasensitivität. Und die ist relativ schlecht genau zu bestimmen. Also es gibt da eine relativ große Unsicherheitsspanne, die sich auch in den letzten Jahrzehnten kaum verändert hat. Also es hat sozusagen die Klimawissenschaft kaum geschafft, diese Unsicherheit zu reduzieren. Deshalb gibt es immer die Möglichkeit, dass die Klimasensitivität relativ groß ist. Die kann man nicht ausschließen. Und auch, dass sie zustandsabhängig ist, ne? Also dass sie sozusagen, wenn die Erde sich weiter erwärmt und positive Rückkopplungsprozesse, die zum Beispiel mit dem Kohlenstoffkreislauf zu tun haben, also Permafrost ist da ein Stichwort, Abschwächung von Kohlenstoffsenken im Land und im Ozean, dass das dazu führt, dass diese Klimasensitivität sozusagen ansteigt, wenn wir zu höheren Temperaturen kommen. Das ist also ja auch oft in der Wissenschaft so, die Dinge sind ein bisschen komplizierter, als man es gern hätte, und dann hat man auf einmal so eine zustandsabhängige Klimasensitivität. Das ist auch eine Sache, die man nicht ausschließen kann, die wir uns aber auch aktiv in der Forschung angucken. Ne, das heißt, wir müssen da ein bisschen mehr schauen, wie was da wirklich Sache ist in diesem Bereich. Und das ist auch, wieder der Plan, was woran wir arbeiten und wozu auch hoffentlich dieses TIPMIP-Projekt beitragen kann in den nächsten Jahren.
In dem auch wieder Global Tipping Points Report ist immer mal, ist an einer Stelle die Rede von Digitalisierung und KI und dass die beiden Sachen das Potenzial haben, positive Kipppunkte zu beschleunigen, indem sie Systeme, komplexe Systeme steuern, zum Beispiel von intelligenten Stromnetzen und erneuerbaren Energien und bis hin zu gesellschaftlichen Entscheidungs- und Diskussionsprozessen. Das fand ich sehr interessant und dachte mir, wirklich? Also ist das, ich dachte, ich sehe so ein bisschen diese ganze KI-Sache manchmal sehr bedrohlich, aber ich meine, ja, natürlich, für so komplexe Systeme kann es uns sicherlich helfen. Also wie ist da deine Meinung dazu?
Ja, ich sehe da durchaus auch beide Seiten, ne? Die Potenziale, die sind tatsächlich, glaube ich, sehr hoch, gerade was, weil die Systeme eben so komplex sind, mit denen wir zu tun haben, im Klimabereich und wenn man sich die gesamte Nachhaltigkeits-, also Problematik anschaut. Aber diese Werkzeuge, im Prinzip ist ja KI ein neues Werkzeug, wo gerade so eine große Innovationswelle passiert, in der wir mittendrin sind und nicht so richtig wissen, wie weit die reicht und wo das hinführt. Aber die müssen eben unheimlich verantwortungsbewusst eingesetzt werden, diese Tools. Und es muss eine gute Governance geben, sodass eben ja zum Beispiel der ökologische Footprint von solchen KI-Rechenzentren ist ja unheimlich groß. Also Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Biodiversitätsverluste, die damit teilweise verbunden sind, der Ressourcenverbrauch, also an Halbleiter, ne, Materialien, seltenen Erden und so weiter. Das darf man nicht ausblenden. Und auch die Auswirkungen, die Nebenwirkungen, die das halt haben kann, die müssen eben gut im Blick gehalten werden, damit das nicht zu einer einfach zu einem Backlash führt und vielleicht also unintended consequences hat, bis hin zu einer deutlich stärkeren Beförderung von Fake News, politischer Polarisierung, Populismus und so weiter, weil das ja was ist, wo KI jetzt gerade auch schon leider einen großen Beitrag leistet. Also das Internet wohl inzwischen zu einem großen Teil aus KI-Inhalten schon besteht und das einfach überall einen Einfluss hat und in der Wissenschaft wir auch schon leider sehen, dass es auch anfängt, ne? Dass man hat KI-generierte Paper überall, es werden, also der ganze wissenschaftliche Prozess kann davon unterminiert werden, wenn da nicht eine starke Governance passiert und einfach auch klare Regeln eingeführt werden und auch dann enforced werden, damit das eben nicht alles zu so einem KI-Brei wird. Das ist ja so ein bisschen die Sorge und die teile ich auch, ne? Genau.
Okay, und wo wir jetzt schon mal bei Zukunftstechnologien sind und was sie für uns bedeuten, wo sie uns helfen können oder nicht. Stichwort Geoengineering. Denkst du, das könnte vielleicht eine Lösung sein für unsere Kipp-Elemente? Oder also wie stehst du dazu? Oder gibt es da eine wissenschaftliche Meinung?
Ja, das ist ein sehr kritisches Thema. Also gerade in Deutschland wird das noch weniger erforscht, aber gerade in den USA zum Beispiel ist das ein Riesenthema, was so von verschiedenen Seiten jetzt in den letzten Jahren, also auch schon vor der Trump-Regierung jetzt gepusht wurde, weil es so ein, ja, wie so ein Quick Fix wirkt, dass man den Klimawandel irgendwie mit so engineierten Methoden dann relativ leicht und relativ günstig stoppen kann und eben so teurere und aufwendigere Dinge wie wirklich Emissionen zu vermeiden oder die Gesellschaft irgendwie zu transformieren nicht machen muss. Deshalb haben das eben auch gerade bestimmte politische Akteure, Thinktanks und so weiter pushen das sehr stark und es gibt aber große, ja, aus meiner Sicht große Risiken, die damit verbunden sind. Also einfach mal angefangen von einem sogenannten Termination-Shock, ne? Also wenn man eben große Mengen von Schwefelaerosolen, wie das ja oft vorgeschlagen wird, in die Stratosphäre einbringt, also quasi künstliche Vulkanausbrüche schafft, die dann das Sonnenlicht abdämpfen, dann kann man die globale Mitteltemperatur kontrollieren. Man kann auch teilweise, es gibt auch Vorschläge, wie man damit regional oder auf verschiedenen Breitengraden zumindest differenziert die Temperatur kontrollieren kann. Aber wenn aus irgendwelchen Gründen, weil politische Krisen sind, weil Kriege zum Beispiel sind, irgendwann, sagen wir mal, Ende des 21. Jahrhunderts, dann dieses Geoengineering aufhört, dann könnte innerhalb von wenigen Jahren die Temperatur eben auf den Bereich schnellen, in dem sie eigentlich wäre ohne dieses Geoengineering. Dann hätte man eben eine extrem schnelle Erwärmung, was absolut katastrophale Auswirkungen hätte. Das nennt sich Termination Shock, ist ein Risiko. Und dann einfach generell, dass viele dieser Dinge völlig, ja, die sind völlig unausgegoren. Man kann zum Beispiel gar nicht gleichzeitig mit dieser Methode den Energiekreislauf und den Wasserkreislauf der Erde kontrollieren. Also man kann zwar die globale Mitteltemperatur auf einen bestimmten Wert bringen, aber den hydrologisch wird man trotzdem einfach große Regionen haben, die zum Beispiel deutlich trockener sind als bisher und andere, die deutlich feuchter sind. Man hat einfach so viele geopolitische Probleme, die man sich damit dann auch wieder einfängt, weil wer übernimmt dann die Verantwortung, wer bezahlt dann die Leute, die den Schaden haben und so weiter, dass das glaube ich nicht die beste Lösung ist. Also man sollte lieber versuchen, das Problem an der Wurzel anzugehen.
Okay, dann wollte ich noch fragen, in diesem Global Tipping Points Report ist immer mal wieder die Rede von Positive Tipping Points. Kannst du kurz erklären, was das ist? Beziehungsweise ist das das gleiche wie soziale Kipppunkte oder ist es was anderes?
Nee, genau, das geht da um, ich nenne das immer ganz gern positive soziale oder positive gesellschaftliche Kipppunkte. Also hier ist es eben so, dass es in unseren Gesellschaften, also wenn man sich Ökonomie anguckt, die Wirtschaft, Technologie, aber auch Bereiche wie eben menschliches Verhalten, soziale Normen und so, dass es da auch so Rückkopplungsprozesse gibt, ne, die dazu führen, dass sich kleine Veränderungen hin zu einem nachhaltigeren Lebensstil, einer klimafreundlicheren Technologie, einer Klima- und menschenfreundlicheren Wirtschaft, dass die sich verstärken können und eben so, dass das ganze System oder ein Großteil eines Teilsystems der Gesellschaft sozusagen von einem Zustand in den anderen übergeht. Ja, ein Beispiel wäre zum Beispiel das Energiesystem geht über von einem primär fossil angetriebenen Zustand, also Kohle, Gas, Öl getriebenes Energiesystem hin zu einem Energiesystem, was vor allem durch erneuerbare Energien getrieben ist. Und da, das würden wir dann einen positiven sozialen Kipppunkt nennen. Und da gibt es ja gerade in dem Bereich, gibt es ja auch viele Dynamiken, die da in diese Richtung gehen gerade. Also wenn man an erneuerbare Energien denkt, Batterietechnologien, Elektrifizierung insgesamt, ne, bei Mobilität, beim Heizen, da gibt es solche positiven Rückkopplungsprozesse, die auch wirklich gerade aktiv in der Forschung angeschaut werden und man sieht auch in manchen Bereichen da ganz ermutigende, auch wirklich exponentielle Entwicklungen. Also man sieht, Sachen skalieren sich unheimlich schnell hoch, Sachen werden exponentiell billiger, also Preise halbieren sich wirklich alle paar Jahre und so weiter. Und das ist aber immer wieder interessant, rein grundlegend ist das eine ähnliche Dynamik, die dem zugrunde liegt, wie wir sie dann auch manchmal nennen, negativen Klimakipppunkten. Nur eben mit einem positiven Ergebnis und eben in den menschlichen Gesellschaften und eben nicht im Klimasystem selbst.
Und in dem Zusammenhang vielleicht so langsam als Abschlussfrage, weiß nicht, ob das ein positives Ende nimmt, aber wir sehen ja politische Kipppunkte. Und wenn wir uns die USA anschauen, das geht ja wirklich in eine sehr bedenkliche Richtung. Viele ExpertInnen im politischen Raum, den ich folge, die sind schon der Meinung, dass das Richtung faschistisches Regime driftet und dementsprechend irgendwann auch ein Kipppunkt erreicht ist, wo sich das nicht mehr durch Protest etc. zurückdrehen lassen. Und es gibt ja auch historische Parallelen oder zumindest reimt sich dort vieles im Moment. Ist das was bei euch in irgendeiner Form eine Rolle mit generell in dieser Forschung spielt, die ja dieses Sozialdynamische auch mitdenkt? Und wenn ja, wo geht's hin? Was kann man auch hier machen, vielleicht wir auch als WissenschaftlerInnen, um dieser Rechtsdrift, die ja bei uns genauso stattfindet, was entgegenzusetzen?
Ja, das ist auf jeden Fall also interessant und eben also auch wissenschaftlich interessant und besorgniserregend, dass da teilweise ähnliche Dynamiken hinterzustecken scheinen. Also eben gerade im sozialen Bereich die Rückkopplungsprozesse auch wieder, die dazu führen können, dass eben ja genauso wie sich jetzt bestimmte Meinungen, die vielleicht für eine Nachhaltigkeitstransformation positiv sind, dass die sich ausbreiten können. Also Prozesse wie soziales Lernen zwischen verschiedenen Akteuren, Prozesse wie auch so Homophilie nennen wir das, also eben, dass Menschen oft gerne in Gruppen sind, die ähnlicher Meinung sind wie sie selbst oder ähnlichen Lebensstil haben. Diese Effekte, die können ja auch genau zu solche Rechtsruckdynamiken verstärken. Und das wird eben aktiv ja in der Forschung auch angeschaut, also wie zum Beispiel soziale Medien dazu beitragen, verschiedene Arten von ja auch Akteuren. Und ich glaube, da sind interessante Parallelen. Und wir versuchen das tatsächlich wir haben so eine lose Forschungskollaboration zu sogenannter Polykrise und globalen systemischen Risiken, nennt sich das, wo wir auch versuchen, mit verschiedenen Kollegen weltweit zu gucken, was sind da die Rückkopplungsprozesse, die also zwischen politischem System, sozialen Medien, vielleicht Finanzkrisen, ökologischen Krisen und so weiter, die und in welche Richtung könnte das System insgesamt gehen? Und was sind dann vielleicht auch Interventionspunkte, wo man versuchen kann, solche negativen Kippdynamiken, wie das auch manchmal genannt wird dann, also negative soziale Kippdynamiken, die so ein bisschen auszubremsen? Ja, und das ist ein spannendes Forschungsfeld, natürlich gerade auch sehr, sehr wichtig, denke ich, aber steht noch ganz am Anfang.
Hast du darauf basierend vielleicht eine positive Abschlussmessage für unsere Hörerinnen, vielleicht auch das Thema betreffend Kipppunkte, denn man geht ja ungern mit so negativen Vibes raus.
Nee, ich glaube, also für mich ist es immer, das ist natürlich, sind viele, viele schwierige Risiken, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen, aber es gibt eben auch eben diese hoffnungsvollen Ergebnisse, gerade im Hinblick auf die positiven gesellschaftlichen Kippdynamiken. Und das ist was man nicht aus dem Auge verlieren sollte. Also ich würde nicht sagen, es ist jetzt schon alles verloren und wir sollten den Kopf in den Sand stecken, sondern im Gegenteil. Ne? Es gibt immer auch so eine, wo man sagen kann, auch so eine Nachricht wie bei den Korallenriffen, werden gerade Kipppunkte bereits überschritten, dann ist die Nacht. Heißt, sollte man nicht sagen, okay, dann ist es jetzt gelaufen, den Kopf in den Sand stecken, sondern dann müssen wir eben versuchen, genau, Dinge wie Überfischung und so weiter mehr anzugehen und versuchen auch zu schauen, wo können wir eben solche Dynamiken, die schon im Gange sind, die positiv sind im Hinblick auf eine Klimawende und Nachhaltigkeitstransformation, wie können wir da was beitragen, dass das weiter vorangeht. Also wo wir eben auch Einfluss haben. Also zum Beispiel eben in unseren eigenen Organisationen, im eigenen Land, in der eigenen Stadt. Und ich glaube, das bleibt auch weiterhin wichtig und würde da nicht, also bin da immer noch, hab die Hoffnung nicht aufgegeben und finde, das sollte man auch auf gar keinen Fall tun.
Okay, dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei dir, dass du uns als Experte für die Kippelemente dieses Interview gegeben hast. Mir hat es total Spaß gemacht, wie es euch geht.
Absolut. Vielen Dank. Das war nochmal eine richtig krasse, so ein Rundown durch die ganzen Themen, die, glaube ich, viele beschäftigen, vor denen viele Sorgen haben. Und das von echten Experten, so einem echten Experten wie dir eingeordnet zu bekommen, ist, glaube ich, Gold wert. Und ja, tausend Dank. Und weiter viel Erfolg in deiner Arbeit mit dem Team. Und ja, dieses gerade Tipping MIP, da bin ich sehr, sehr gespannt, auch aus wissenschaftlicher Sicht drauf. Und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Super Arbeit. Vielen Dank.
Euch. Hat mir auch Spaß gemacht und bin gespannt. Ich hoffe mal, dass es hilft und Interesse findet. Und genau, dann euch auch noch alles Gute mit eurem Podcast und eurer Arbeit.